Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker und im Programm: Wie steht's um die Übernahme von Osram? Kommt AMS, der ungeliebte Österreicher, zum Zug? Seit Mitternacht ist die Frist für die Osram-Aktionäre abgelaufen, die an AMS verkaufen wollen. Jetzt wird gezählt, ob es reicht, was passiert, wenn es nicht reicht. Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber nach Madrid zum Klimagipfel und zu Georg Ehring, unserem Berichterstatter dort. Blicken wir aber, Herr Ehring, kurz beiseite, weg von den Verhandlungen, denn in einer knappen Stunde wird nicht nur über Klimaschutz verhandelt, es wird demonstriert in Madrid und das mit prominenter Beteiligung.
Ja, um 18 Uhr soll hier eine Demonstration losgehen. Es werden mehrere hunderttausend Menschen erwartet, überwiegend junge Menschen von Fridays for Future, die Schülerbewegung, aber auch die Nichtregierungsorganisationen, die hier sich um Klimaschutz kümmern, haben natürlich dazu aufgerufen. Prominenteste Rednerin ist Greta Thunberg, die ihre Atlantiktour ja vor wenigen Tagen beendet hat und inzwischen in Madrid angekommen ist. Sie ist heute Mittag auch auf dem Klimagipfel aufgetaucht. Das war eine ganz bemerkenswerte Szene. Sie lief über das Gelände und wurde abgeschirmt von Polizei, von Sicherheitskräften, Medienvertreter um sie herum, vor allem Fernsehen. Die versuchten, Bilder zu erhaschen. Man hoffte auf ein Statement. Das hat sie aber nicht abgegeben. Das ist insofern bemerkenswert, weil auch sehr prominente Leute, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger vor einigen Jahren, sich hier völlig frei bewegen und man guckt vielleicht mal, aber nicht mehr. Auch Greta Thunberg ging es im letzten Jahr noch so und jetzt ist sie ein außergewöhnlich größer Medienstar, das kann man schon sagen. Und sie wird aber heute Abend auf der Veranstaltung eine Rede halten und das wird sicherlich Druck auf die Delegierten auch hier im Verhandlungsraum machen. Das ist jedenfalls die Absicht.
Nun ist ja der Klimagipfel seit einer Woche im Gange. Wie weit genau ist man denn? Es geht ja im Moment noch sehr um Details, unter anderem um die Frage, ob Klimasünder sich reinwaschen können, indem sie Klimaopfern etwas Gutes tun. Das habe ich jetzt verkürzt gesagt. Um was geht es genau?
Da geht es um den Klimagashandel, also den Handel mit Treibhausgasen. Ein Land, das im eigenen Land nicht genügend CO2 verringern kann, kann diese Pflichten auch in Entwicklungsländern umsetzen. Das läuft dann so, dass zum Beispiel ein Land, nehmen wir mal Deutschland, große Solarprojekte in einem anderen Land finanziert, wo die Sonne viel scheint. Also nehmen wir zum Beispiel mal den Tschad. Und dann werden die Emissionsreduktionen, die dadurch entstehen, dass der Tschad sauberen Strom bekommt, Deutschland als Klimabonus angerechnet. Das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, aber der Teufel steckt sehr im Detail. Doppelzählungen müssen vermieden werden und es kann ja zum Beispiel sein, dass dieses Projekt ohnehin geplant war und dann zahlt Deutschland das und es wird nur in der Theorie Emissionsreduktionen geben und in Wirklichkeit bleibt alles beim Alten. Da sind die Verhandlungen sehr kompliziert. Im letzten Jahr hatte Brasilien eine Einigung verhindert und dieses Jahr sind die Grundpositionen unverändert, aber die Kompromissbereitschaft, die ist vielleicht ein bisschen größer. Es gibt hierzu ein Papier auf dem Tisch, aber das hat noch keinen großen Fortschritt gebracht. Es gibt einen weiteren Punkt, das ist der Schadensersatz für klimabedingte Schäden für Entwicklungsländer. Entwicklungsländer wollen entschädigt werden formell, wenn sie Verluste und Schäden haben, beispielsweise wenn Inseln untergehen. Hier sind die Industrieländer sehr hart, obwohl sie den Anspruch grundsätzlich anerkannt haben. Da bin ich sehr gespannt, ob da überhaupt was bei rauskommt.
Wie geht es denn dann weiter in der kommenden Woche? Denn dann sind ja die politischen Entscheidungsträger in Madrid. Im Moment wird ja noch verhandelt auf Expertenebene.
Ja, nächste Woche sind die Minister da, für Deutschland übrigens Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Sie müssen die großen Fragen klären, also alles, was hier ungeklärt geblieben ist. Da könnte zum Beispiel rauskommen ein solches Emissionshandelssystem. Ich glaube, dass das auch rauskommen wird. Es ist nur die Frage, inwieweit es dem Klima hilft, also wie solide es ist. Es könnte bei Schäden und Verlusten, was ich gerade angesprochen habe, auch Fortschritte geben. Und es wird sicher etwas geben zu dem großen Thema des Klimaschutzes, nämlich höhere Ambitionen. Anspruch und Wirklichkeit laufen ja meilenweit auseinander. Und das wird möglicherweise oder wahrscheinlich in der Abschlusserklärung eine große Rolle spielen. Und wenn hier Staaten sagen, nächstes Jahr beim nächsten Gipfel in Glasgow in Schottland, da erhöhen wir die Ambitionen, da steht das nämlich formell auf der Tagesordnung, dann wäre dieser Gipfel hier auch ein Erfolg.
Das wissen wir dann in der kommenden Woche. Vielen Dank. Aus Madrid war das Georg Ehring. Es ist nicht so, als hätten sich die Anleger der Welt nun gesammelt dem Klimaschutz verschrieben. Immerhin hat sich ja gestern Abend herausgestellt, dass beim Börsengang des Ölfossils Saudi Aramco 23 Milliarden Euro an Anlegergeld eingesammelt worden ist. Der Konzern wird damit zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Also von einer umfassenden Klimaallianz der Investoren kann keine Rede sein. Immerhin aber haben sich nun 40 Investoren zusammengefunden, die in einer gemeinsamen Erklärung mehr Klimaschutz fordern. Mischa Erhard zu den Motiven dieser Allianz aus Geld und Klima.
Die Forderung der professionellen Finanzinvestoren ist ziemlich einfach und bündig. Angesichts des Klimanotfalles müsse dringend gehandelt werden. Für Investoren ist der Klimawandel ein sehr wichtiges Thema, denn sie sind an langfristigen Perspektiven und den Risiken interessiert. Und die sind beim Klimawandel ja offensichtlich hoch. Andererseits hängen damit aber auch große Chancen zusammen, durch neue Technologien und neue Märkte und Geschäftsmodelle. Deswegen ist ein Signal wie ein 2050-Ziel sehr wichtig für Investoren. Sagt Rachel Ward, Sprecherin der Unterzeichner des Briefes und der Institutional Investors Group on Climate Change, die zum Ziel hat, den Weg in eine möglichst CO2-freie Zukunft mitzugestalten. Die Gruppe fordert von den EU-Staatenlenkerinnen und Lenkern null CO2-Emissionen bis spätestens 2050 als Ziel verbindlich festzuschreiben. Über 40 Investoren aus Europa haben den Brief unterschrieben. Sie verwalten ein Vermögen von rund 6 Billionen Dollar. Sie begründen ihre Forderung mit wissenschaftlichen Studien, die bescheinigen, dass Nichtstun katastrophale Auswirkungen hätte. In dem Brief weisen wir darauf hin, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, die Temperatur weltweit um 4 Grad steigen wird. Die ökonomischen Kosten wären immens. Es hätte hochgradig zerstörerische Konsequenzen, wenn die Regierungen es nicht schaffen, entsprechend zu agieren. Kosten von bis zu 21 Billionen Dollar, so haben die Finanzinvestoren errechnet, würden entstehen, wenn der Klimawandel und die emissionslose Zukunft nicht entschieden angegangen werden. Was aber tun die Investoren ihrerseits gegen den Klimawandel? Sie haben vollkommen recht. Es gibt viele Dinge, die Investoren tun können, auch ohne Signale von den Regierungen. Und wir sehen viele Aktivitäten unserer Mitglieder in Europa, die überprüfen, wie sie ihre Investitionen an die Pariser Klimaziele anpassen können. Das fordern Umweltschützer wie Urgewalt bereits seit längerem. Vor dem Hochhaus der Sparkassenfondsgesellschaft Deka hat die Nichtregierungsorganisation heute Stellung bezogen. Sie kritisiert, dass die Deka nach wie vor in Unternehmen investiert sei, die Kohlekraftwerke bauen oder zur Rüstungsindustrie gehören. Urgewalt fordert einen sofortigen Ausstieg aus der Finanzierung solcher Firmen. Sprecher Moritz Schröder-Terre.
Beim Klimaschutz läuft uns wirklich die Zeit davon. Es muss jetzt schnell gehen, wir brauchen schnelle Taten. Und von daher müssen alle Finanzinstitutionen und gerade eine dem Gemeinwohl verpflichtete Institution wie Deka sofort aufhören, in Kohle zu investieren, gerade in Firmen, die Kohlekraftwerke betreiben. Das muss sofort passieren.
Beobachter, wie auch die Investoren, die sich nun in ihrem Brief an Brüssel wenden, weisen aber auch auf die Chancen hin, die sich bei den nötigen Schritten hin zu einer möglichst CO2-emissionsfreien Wirtschaft ergeben. Denn in Zukunft werden neue Technologien nötig sein und finanziert werden müssen, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen und die Erderwärmung zu begrenzen.
Mischa Erhard war das und Themenwechsel. Sie können zwar immer noch nicht verständlich formulieren und beim Digitalen hapert es auch noch, aber trotzdem, Deutschlands Behörden sind weit besser als ihr Ruf. Das hat das Statistische Bundesamt, seines Zeichens eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren in Erfahrung gebracht. Johannes Kuhn berichtet.
2700 Firmen ließ das Statistische Bundesamt für den nun veröffentlichten Lebenslagenbericht befragen. Konkret bewerteten die Betriebe ihre Erfahrungen mit Behörden anhand von 10 verschiedenen Situationen, von der Gründung über Ausschreibungsverfahren bis zur Geschäftsaufgabe. Das Ergebnis? Bei Ausbildung, Arbeitssicherheit und Import-Export erhält die Verwaltung besonders gute Noten. Teilweise weniger erfreulich sind die Erfahrungen bei der Einstellung von Beschäftigten sowie mit Finanzen und Steuern. Das größte Frustrationspotenzial schlummert in Baufragen, sagt Christian Zipse vom Statistischen Bundesamt.
Die Situation des Baus einer Betriebsstätte, da sind viele betroffene Unternehmen sehr unzufrieden mit der Verständlichkeit der Vorgehen und der Vorgaben und der Prozesse bei den Aufsichtsbehörden.
Verständlichkeit der Amtssprache kritisieren die Firmen am stärksten. Insgesamt stellen die Unternehmen den Behörden aber ein gutes Zeugnis aus. Vor allem Vertrauen und Unbestechlichkeit werden als Stärken genannt. Der Lebenslagenbericht fragt allerdings nur nach Erfahrungen mit einzelnen Dienstleistungen, nicht danach, wie Firmen die Regulierung insgesamt wahrnehmen. So kritisiert der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft anlässlich der Studie, dass insgesamt noch zu viel Bürokratie herrsche. Hendrik Hoppenstedt, als Staatsminister im Kanzleramt für den Bürokratieabbau zuständig, räumt ein, dass in der Summe der Auflagen viel Frustrationspotenzial steckt.
Wir haben einfach sehr viele Quellen von Rechtsetzung. Das beginnt bei den Kommunen, geht über die Länder, über den Bund, die EU, aber auch die berufsständischen Einrichtungen, wenn ich jetzt mal den Handwerker nehme, tragen natürlich dazu was bei. Und diese Kumulation, diese Menge von unterschiedlichen Regelungen, die auf die Leute einschlägt, sozusagen, die führt dann zu dieser Frustration.
Der Lebenslagenbericht, der im zweijährigen Turnus erscheint, bietet Unternehmen auch die Möglichkeit zu konkreter Kritik, die dann aufgearbeitet wird. Dies sei nach den ersten beiden Ausgaben bereits geschehen, so Hoppenstedt.
Ein praktisches Beispiel ist zum Beispiel das Thema Gewerbesteuerbescheide. Da ist es ja so, dass die Kommunen die ausstellen. Und das führt dann bei großen Unternehmen oder Unternehmen, die jedenfalls mehrere Betriebsstätten haben, dazu, dass die Gewerbesteuerbescheide alle sehr unterschiedlich sind, dass sie damit auch nicht automatisiert bearbeitet werden können. Und wir haben jetzt sozusagen über diese Lebenslagungsbefragung klare Verbesserungsvorschläge.
Ein Punkt, mit dem Bürger wie Unternehmen gleichermaßen unzufrieden sind, ist die Möglichkeit zur digitalen Abwicklung von Behördenangelegenheiten, E-Government genannt. Die Schwäche ist bekannt. Bis 2023 will die Bundesregierung deshalb gemeinsam mit den Ländern 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert haben. Der FDP-Digitalpolitiker Manuel Höferlin warnt davor, dabei nur oberflächlich vorzugehen.
Es hilft nicht nur die äußere Schale, also die Dienstleistung zum Bürger, zum Unternehmen hin verändern, sondern man muss Verwaltungen insgesamt digitalisieren und die Prozesse darin neu aufsetzen. Es reicht nicht, in Zukunft statt auf Papier was auf PDFs zu machen. Und das fehlt völlig.
Der Studie zufolge nutzen zwar inzwischen 60% der befragten Unternehmen das Internet, um mit Behörden zu kommunizieren, Telefon und Brief sind allerdings weiterhin die gängigeren Wege.
Johannes Kuhn war das. Russlands Präsident Putin trifft in Sotschi eine Delegation von Spitzenmanagern aus Deutschland. Russland war mal ein umsatzstarker Markt für deutsche Firmen. Über die Sanktionen im Gefolge der Krim-Annexion ist der Handel aber eingebrochen und hat sich auch nicht wieder so richtig erholt. Und diplomatisch bleibt es schwierig. Krim, Ostukraine, in 4 Wochen läuft der Vertrag aus zwischen Russland und der Ukraine über Gaslieferungen. Auch die deutsche Wirtschaft ist daran interessiert, dass Kiew nicht von russischem Gas abgeschnitten wird, also ein Treffen auf ziemlich glattem Parkett. Tilko Gies berichtet.
Zur Begrüßung hat Gastgeber Wladimir Putin den Pragmatismus der deutschen Unternehmen gelobt und zugesichert, Russland verhalte sich als Wirtschaftspartner verlässlich. Unter den Außenhandelspartnern Russlands belegt Deutschland den 2. Platz hinter der Volksrepublik China. Vor gar nicht langer Zeit belegte Deutschland den 1. Platz. Ich hoffe, dass wir dorthin wieder zurückkehren. Anfang dieser Woche hatte der Ostausschuss, Osteuropa-Verein der deutschen Wirtschaft, in Zusammenarbeit mit der Außenhandelskammer Moskau, die Ergebnisse einer Umfrage zum Geschäftsklima im größten Flächenland der Welt veröffentlicht. Die Ergebnisse sind ernüchternd, denn die Stimmung ist trübe. Mehr als 2/3 der in Russland tätigen deutschen Unternehmen prognostizieren eine gleichbleibende oder sogar negative Entwicklung. Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses, nannte im Gespräch mit diesem Sender nach Abschluss des Treffens in Sotschi diese Gründe.
Die russische Wirtschaft wächst relativ schwach, also nur ungefähr 1%, und entsprechend ist die Zurückhaltung der deutschen Unternehmen. Es gibt auch hausgemachte Probleme wie mangelnder Wettbewerb, zu viel Staatseinfluss.
In den vom Kreml auf Russisch veröffentlichten Statements beider Seiten brachte die stellvertretende Vorsitzende des Ostausschusses, Katrina Klaas-Mühlhäuser, das Gespräch auf die Ukraine. In Teilen des Donbass herrscht Krieg. Klaas-Mühlhäuser warb für die Idee eines europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes für die Ukraine, eingeschlossen eine Geberkonferenz und Beratung von Seiten der Wirtschaftsverbände. Sie sagte, sie verbinde mit dem am Montag in Paris stattfindenden Gipfeltreffen im Normandie-Format große Hoffnung. wenn dort die Präsidenten Russlands und der Ukraine miteinander verhandeln. Klaas Mühlhäuser hier zu hören in der russischen Übersetzung des Staatsfernsehens. Wir hoffen, dass nach dem Treffen in Paris der Abbau der Sanktionen beginnen kann, weil die Milliarden, die wegen der Sanktionen verloren gehen, in den Wiederaufbau der Wirtschaft und die Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit unseres Kontinents investiert werden können. Voraussetzung dafür aber wäre Frieden in der Ostukraine, wonach es zurzeit nicht aussieht. Zu dieser Einschätzung kommt auch Michael Harms vom Ostausschuss.
Diplomatisch formuliert, es werden schwierige Verhandlungen.
Denn zwischen Russland und der Ukraine baut sich zusätzlich ein Konflikt um Gaslieferungen auf. Es geht um die für die Ukraine gewinnträchtige Durchleitung von Gas nach Europa, auch dann, wenn die neue Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb ist. Wladimir Putin blieb schwammig. Das bedeutet überhaupt nicht, dass Russland die Absicht hegt, den Gastransit durch das Territorium der Ukraine zu unterbrechen. Die Frage ist nicht die nach dem Territorium, sondern nach der Zweckmäßigkeit. Den Worten Michael Harms zufolge ist während des Gespräches mit Wladimir Putin ein Thema nicht angesprochen worden: der Vorwurf gegenüber Russland, in den Mord an einem Georgier in Berlin verwickelt zu sein.
Wir wünschen uns natürlich auch, dass es hier eine lückenlose Aufklärung gibt, auch unter Einbeziehung Russlands. Und da würden wir auch sagen, muss Russland natürlich, glaube ich, mehr tun.
Die Gruppe der deutschen Manager, deren genaue Zusammensetzung nicht öffentlich ist, befindet sich inzwischen wieder auf dem Weg nach Deutschland.
Der Russland-Korrespondent Tilko Gries war das. Nach Europa. In der EU wird ein umstrittenes, aber intensiv genutztes Pflanzenschutzmittel ab Ende Januar verboten. In Deutschland war es zwar nicht auf dem Markt, wurde aber immer wieder auf importierten Zitrusfrüchten nachgewiesen. Manuela Weixler dazu.
Die Entscheidung ist eindeutig. 26 von 28 EU-Mitgliedstaaten haben für das Verbot des Pflanzenschutzmittels Chlorpyrifos gestimmt. Damit folgen sie der Empfehlung der obersten europäischen Lebensmittelbehörde EFSA. Seit 2006 war Chlorpyrifos in der EU zugelassen und ist eines der meistgenutzten Insektizide weltweit. Es wird in der Landwirtschaft eingesetzt, um Schädlinge wie Schildläuse und Raupen zu bekämpfen. Einer US-amerikanischen Langzeitstudie zufolge könnte Chlorpyrifos gesundheitsschädlich sein. So könnte das Mittel besonders bei Ungeborenen und Kindern Zellveränderungen und Nervenkrankheiten auslösen. Die Studie belegt, dass Babys, die im Mutterleib Chlorpyrifos ausgesetzt waren, einen geringeren Intelligenzquotienten aufweisen oder an Aufmerksamkeitsstörungen leiden. Vor allem auf meist importierten Zitrusfrüchten wie Mandarinen, Orangen und Grapefruits werden immer wieder Rückstände des Insektenbekämpfungsmittels gefunden. In Deutschland ist das Insektizid schon seit 2015 nicht mehr zugelassen, im Gegensatz zu vielen anderen EU-Ländern, darunter sogenannte Zitrusstaaten wie Spanien, Griechenland und Portugal. Nach der eindeutigen Abstimmung heute darf Chlorpyrifos ab nächstem Jahr nun in keinem EU-Land mehr gespritzt werden.
Manuela Weixler war das. Donald Trump wird an einem Impeachment-Verfahren nicht vorbeikommen, was ihn voraussichtlich nicht das Amt kosten wird, aber vielleicht einige Nerven. Der kann, wie im vergangenen Monat schon, eine gute Nachricht aus der Abteilung Arbeitsmarktstatistik nur erwünscht sein. Martin Ganselmeier hat sie.
Für US-Präsident Donald Trump ist es ein Lichtblick am Ende einer für ihn schwierigen Impeachment-Woche. Der Jobmotor in den USA brummt weiter. Dank der starken Binnennachfrage und der ungebremsten Kauflaune vieler US-Bürger haben sich die weltweiten Handelskonflikte bislang nicht auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Im November wurden 266.000 neue Jobs in den USA geschaffen, deutlich mehr als von Experten erwartet. Außerdem wurden die Statistiken für Oktober und September nachträglich nach oben korrigiert. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,5%. Einen niedrigeren Wert gab es zuletzt vor 50 Jahren. Auch die Löhne und Gehälter entwickelten sich in den USA positiv. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen sie um 3,1 Prozentpunkte an. Deutliche Zuwächse gab es erneut im Gesundheitssektor, aber auch in der Transport- und Logistikbranche. In Industrie- und Maschinenbau wirkte sich das Ende des wochenlangen Streiks bei General Motors positiv aus. Nach den starken Arbeitsmarktzahlen stieg der Dow Jones Index an der New Yorker Börse deutlich an. Auch die US-Notenbank Federal Reserve kann sich bestätigt fühlen, wenn sie Mitte der kommenden Woche über die Leitzinsen entscheiden muss. Für eine weitere Senkung, wie sie US-Präsident Trump immer wieder fordert, gibt es derzeit keinen Grund.
Martin Ganselmeier war das. Bis Mitternacht wollte der österreichische Sensorhersteller AMS 55% der Aktien an Osram eingesammelt haben, um dann im zweiten Anlauf Osram übernehmen zu können. Was wohl absehbar ist, dass AMS dieses Mal deutlich mehr Aktien angeboten wurden als beim ersten Anlauf im Herbst. Aber reicht es? Die Frage geht an den Bayern-Korrespondenten, an Michael Watzke. Wann genau weiß man denn, ob AMS mit der Osram-Übernahme erfolgreich war oder nicht?
Wahrscheinlich erst Montagabend, das hört man bei AMS, also 4 Tage nach Fristende, denn erst dann werden alle Meldungen über angebotene Aktien eingegangen sein. Gestern kam AMS kurz vor Fristende nach eigenen Angaben auf 39,8% der Aktien. Es fehlen also noch mehr als 15 Prozentpunkte oder es fehlten. Klingt nach viel, aber muss nichts heißen, denn institutionelle Investoren, darunter zum Beispiel Hedgefonds, entscheiden sich typischerweise erst unmittelbar vor Fristende. Das ist dann ein Pokerspiel mit offenem Ende.
Woran könnte die Übernahme denn scheitern?
Scheitern könnte sie daran, dass es AMS nicht gelungen ist, genügend institutionelle Anleger davon zu überzeugen, wenigstens einen Teil ihrer Osram-Aktienpakete zu verkaufen. AMS-Chef Ewerke war zuletzt ja sogar persönlich in London und New York, um Hedgefondsmanager zum Verkaufen zu überreden. Die haben sich bei Osram deshalb eingekauft, weil sie spekulieren, nämlich darauf, dass sie ihre Anteile nach einer erfolgreichen Übernahme für mehr als die jetzt gebotenen 41 Euro je Anteil verkaufen können. Das wäre dann möglich, wenn AMS seinen Osram-Anteil nach geglückter Übernahme weiter aufstockt, um mehr Kontrolle über Osram zu erhalten, zum Beispiel auf 75%. Aber es geht natürlich nur, wenn AMS jetzt erstmal wenigstens 55% zusammenbekommt. Wenn nicht, dann verlieren wahrscheinlich alle. AMS, weil es viel Geld verplempert hat, die Osram-Aktionäre, weil der Aktienkurs in den Keller rauscht und natürlich Osram selbst, weil das Unternehmen in diesem ganzen Hickhack Schaden nimmt.
Eins noch, ich sagte, es ist ja der zweite Anlauf. Zwischen ersten und zweiten Anlauf hat sich ja der Unmut oder der Widerwille gegenüber einem potenziellen Übernehmer AMS deutlich gesenkt. Das heißt, wenn es jetzt zur Osram-Übernahme kommt, so sehr abgelehnt wird es nicht mehr.
Das stimmt, wobei man sagen muss, die IG Metall und der Betriebsrat bei Osram sind immer noch gegen AMS. Nur das Osram-Management unter Herrn Berlin, das hat sich mittlerweile für AMS ausgesprochen. Wenn es jetzt klappen sollte, wenn AMS also genügend Osram-Aktien zusammenbekommt, dann wird man schnell versuchen, das Business Agreement umzusetzen, das AMS-Chef Ewerke mit Osram-Chef Berlin schon vereinbart hat. Dann wird man Teile von Osram abstoßen, andere Teile wird man zusammenführen der Firmen, um einen Lichtsensor-Champion zu formen, der Europa und weltweit konkurrenzfähig sein soll. Aber wie gesagt, die Widerstände bei Osram sind noch groß und da muss von Seiten AMS und von Seiten des Osram-Managements noch viel passieren, um die beiden Firmen zusammenzubringen.
Vielen Dank, Michael Watzke, war das die Zukunft von Osram, also weiter ungewiss. Sebastian Schreiber im Frankfurter Börsensaal. Was für Erwartungen hat man denn bei Ihnen? Kommt AMS ans Ziel?
Ja, ich war eben noch mal auf dem Parkett unterwegs. Die Händler sehen da noch ein offenes Rennen. Da heißt es, dass es AMS wirklich schwer hatte, die nötigen Anteile zusammenzubekommen. Wenngleich wir auch wissen, dass sich viele institutionelle Investoren eben erst in der allerletzten Minute entscheiden. Die Anleger warten also ab. Das zeigt sich auch an der Börse. Die Osram-Aktie nur mit kleinen Ausschlägen. Kurz vor dem Handelsschluss notieren Osram-Papiere 0,4% im Plus.
Ein Blick weg von den Aktien hin zum Öl. Die OPEC hat gemeinsam mit 10 kooperierenden Staaten, Russland darunter, entschieden, die Fördermenge zu beschränken. Es soll eine zusätzliche Kürzung um 500.000 Barrel am Tag geben. Wer es rechnen will, also 500.000 mal 159 Liter im Vergleich zur aktuellen Produktion. Gibt es einen Niederschlag schon jetzt beim Ölpreis?
Ja, da gibt es heute schon einen Aufschlag zu sehen. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet $64,11. Das ist ein Plus von gut 1% im Vergleich zum Vortag. Denkbar, dass der Preis dann auch zum neuen Jahr weiter anzieht, wenn dann wirklich weniger Öl auf dem Markt ist. Wenngleich die Wirtschaft mit einer solchen Förderbegrenzung ja auch schon in den vergangenen Monaten gelebt hat, da ist es schwer abzuschätzen, wie stark diese Entscheidung der OPEC den Preis tatsächlich in die Höhe treibt.
Zu den Aktien zurück, und das heißt zu einem DAX, der wieder über 13.100 Punkte geklettert ist und dort geblieben ist?
Ja, Birgit Becker, der DAX notiert weiter überhalb dieser Marke, ganz genau gerade bei 13.166 Punkten. Ein Plus ist das von 0,85%. Der deutsche Aktienmarkt ist erst spät aus den Puschen gekommen. Da haben heute Mittag Zahlen aus den USA mitgeholfen. Da gab es nämlich Arbeitsmarktzahlen und der Arbeitsmarkt brummt weiter unentwegt.
Gucken wir ganz nach oben und ganz nach unten auf die Gewinner- und Verliererliste. Ganz oben Lufthansa, ganz unten FMC, Fresenius Medical Care.
Ja, die Lufthansa liegt 1,5% im Plus. Das liegt an einer zuversichtlichen Analystenbewertung für das kommende Jahr. Anders sieht das bei Fresenius Medical Care aus. Da gab es eine Abstufung der US-Bank Morgan Stanley. Die zu Verlusten führt von derzeit 1,6%. Tagesgewinner im DAX ist allerdings der Chiphersteller Infineon. Da geht es 3,8% nach oben. Die ganze Branche, die Chipbranche ist derzeit im Aufwind. Technologieaktien sind weltweit gefragt und das hilft eben auch Infineon hier in Deutschland.
Jetzt haben wir nach oben und nach unten geguckt. Wer lag mittendrin und fiel trotzdem auf?
Ja, da ist zum Beispiel ja, die Daimler-Aktie zu nennen. Autowerte waren ja in dieser Woche durchaus ein Thema. Gewinne von 0,3% ist doch ein versöhnliches Wochenende.
Dann gucken wir auf den Kurs des Euro jetzt zum Wochenende.
Der Euro steht bei 1,1047 $ und verliert damit zum Vortag.
Die Anleihen?
Die Anleihen bewegen sich kaum. Umlaufrendite bei minus 0,32.
Der Goldpreis zum Schluss?
1.459 Dollar, leichte Abschläge.
Sebastian Schreiber war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.